Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute in meiner Vaterstadt Aschaffenburg zu diesem Thema sprechen darf. Und ich habe Ihnen gleich mal hier am Anfang zwei Wappen mitgebracht, die Sie, also zumindest das hier werden Sie sich erkennen, das Wappen des Bezirks Unterfranken. Und da sieht man hier das Mainzer Rad. Und hier, das ist das Wappen des Kurfürstentums Mainz. Und da kann man eben schon erkennen, da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang. Und als diese Wappen entstanden sind, also die Vorläufer reichen ja schon zurück ins 19. Jahrhundert, erkennt man also hier ganz deutlich, also hier wird das Mainzer Rad unter den fränkischen Rechen gereiht. Das ist das Ergebnis politischer Entwicklungen, zu denen ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen möchte. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht, die ist leider jetzt mit der Auflösung, das hat nicht so ganz geklappt, aber was ich Ihnen zeigen will, das ist eben hier dieses Gebiet hier, das ist Deutschland im späten 18. Jahrhundert und hier haben wir eben das Mainzer Oberstift. Wir müssen uns eben klar machen, das Kurfürstentum Mainz war ein Gebilde, das aus verschiedenen Teilen bestand, also im Wesentlichen die Gebiete um Mainz, dann Erfurt, also im heutigen Thüringischen gab es einige Gebiete und dann vor allem das Mainzer Oberstift. Und das war der größte Teil. Das ist auch der Grund, weshalb dieses große Schloss hier steht, weil die Mainzer Kurfürsten natürlich, die Zweitresidenz ist immer Aschaffenburg gewesen. Und das macht die Bedeutung auch dieses Ortes aus. Also das ist nicht irgendwie so ein Nebenland gewesen, wie meinetwegen Erfurt, sondern Aschaffenburg war nach Mainz die wichtigste Stadt des Kurfürstentums. Und deswegen haben die Mainzer Kurfürsten ja auch architektonisch Zeichen gesetzt. Ich habe jetzt gleich einmal eine Karte des Fränkischen Reichskreis oder überhaupt das der Reichskreise mitgebracht. Also das zeigt das Heilige Römische Reich im 16. Jahrhundert, als damals diese Kreiseinteilung eingeführt wurde. Und da sehen wir eben hier, wir haben diesen fränkischen Reichskreis hier in dem Violett und dann sehen wir hier dieses ganz zerrupfte Gebilde, das ist der Kurrheinische Kreis und der heißt deshalb so, weil das die drei Kurfürstentümer im Wesentlichen sind, Mainz, Trier und Köln. Und da sehen wir eben hier, da haben wir wieder das Mainzer Oberstift. Sie sehen übrigens, das reichte damals noch viel weiter in den Süden, also das heutige Nordbaden, das ist eigentlich auch kurmainzisch gewesen und das ist halt die Grenzziehung im frühen 19. Jahrhundert gewesen, wo dann eben Teile dieses Kurmainzer Gebiets an Baden gefallen sind. Aber hier haben wir das Mainzer Oberstift und da sehen wir, also hier, das wäre das Gebiet von Mainz, da oben ist Erfurt, das Eichsfeld hier oben noch hat auch zu Mainz gehört. Also wir sehen, das sind, ist ein relativ großes Gebiet und es gehört eben nicht zum Fränkischen Reichskreis. Das ist eben ganz wichtig. Ich habe dann hier nochmal eine Karte mitgebracht, das ist der dieser Atlas Unterfranken in Bayern, der ja auch am Lehrstuhl von Herrn Flachenegger mit entstanden ist, wo man jetzt hier dieses Unterfranken mal sehr schön sehen kann mit den historischen Landesteilen und da sieht man die beiden großen Blöcke, das ist eben das Hochstift Würzburg hier und das ist eben dieses Helle, das ist das Gebiet des ehemaligen Kurmainz, das heute zu Unterfranken gehört und da kann man eben auch schon erkennen, das ist ein relativ großer Teil des heutigen Unterfranken und das ist schon richtig, also auch wenn aus Würzburger Perspektive, das kann ich nun als jemand, der jetzt schon Jahrzehnte in Würzburg lebt, bestätigen, also da unterschätzt man unsere Heimat hier ein bisschen, aber es, wenn man das sich mal auf der Karte anschaut, sieht man also ganz deutlich, das ist ein beträchtlicher Teil des heutigen Unterfranken. Ja, da habe ich dann nochmal kirchliche Grenzen, da gehe ich später nochmal drauf ein. Jetzt möchte ich jemanden Ihnen vorstellen, den Sie sicher kennen. Er hat auch dieses Haus hier gebaut. Das ist nämlich Karl Theodor von Dalberg, der auch Namensgeber des Gymnasiums ist, an dem ich hier in Aschaffenburg Abitur gemacht habe. Da kommt auch mein Interesse daran her. Das hat mich immer fasziniert, dieser letzte Mainzer Kurfürst. Und als ich dann Historiker wurde, habe ich mich da immer wieder auseinandergesetzt. Also wir sehen hier Dalberg als nach seiner Zeit noch, bevor er Erzbischof wurde und wir sehen hier ihn dann später als Großherzog von Frankfurt, da sage ich gleich noch was dazu, hier mit dem Großkreuz der Ehrenlegion. Also das ist eine ganz bedeutende Persönlichkeit hier für unsere Heimat, die also hier sehr viel bewirkt hat. Als Mainz durch die Franzosen erobert wurde, wurde ja die Hauptstadt des Kurstaates nach Aschaffenburg verlegt und der Kurstaat hat dann hier im Prinzip weiter bestanden. Also bis letztendlich 1815 in neuer Form. Das werde ich Ihnen gleich noch genauer ausführen. Dahlberg war ein sehr aufgeklärter Mann, fortschrittlich und so weiter, hat hier viele Reformen durchgeführt. Und man kann eben auch erkennen, und das prägt Aschaffenburg bis heute, in dieser Zeit sind hier Gebäude entstanden, die Aschaffenburg als eine Hauptstadt aufweisen, als eine volle Hauptstadt. Also das Schloss hat es ja schon gegeben, aber dann wurde eben auch dieses Theater, das diente natürlich dem Zweck der Hofhaltung, höfische Repräsentation, und das prägt die Stadt Aschaffenburg trotz vieler Kriegszerstörungen eigentlich bis heute. Ja, hier habe ich dann nochmal eine Karte, wo man dann sehen kann, wie sich das verändert. Also das Kurfürstentum Mainz wird ja im Zuge der Säkularisation zwar nicht aufgelöst, das wird aber extrem verkleinert. Und was dann übrig bleibt, ist dieses Gebilde hier. Das nennt sich hier Fürstentum Aschaffenburg. Und da gehört dann auch noch dazu ein Fürstentum Regensburg hier im Süden und dann hier im Norden noch eine Grafschaft Wetzlar. Also man sieht, man hat den Mainzer Kurfürsten abgefunden, also mit Territorialsplittern. Aber der Kern dieses ganzen Herrschaftsgebietes ist eben immer noch Aschaffenburg. Das muss man sich auch klar machen. Also auch wenn später dieses Gebilde dann Fürstprimatialstaat und zum Schluss Großherzogtum Frankfurt heißt, die Hauptstadt ist immer Aschaffenburg. Das hat sich nicht geändert. Also Dahlberg hat auch in Regensburg residiert, aber auch gelegentlich später in Frankfurt. Aber seine Hauptstadt, das ist immer Aschaffenburg gewesen. Da habe ich nochmal eine Karte, da sieht man es jetzt vielleicht etwas besser. Das ist also hier nochmal dieses Violette. Das ist also der Kern dieses Fürstprimatialstaates, wie das dann heißt. Fürstprimas des Rheinischen Bundes, das ist der Titel von Dahlberg, nachdem also das Heilige Römische Reich untergegangen ist. Und das sind eben diese Herrschaftsgebilde, die da, die er zusammengefügt hat. Und es ist nun so, das kann man sich ja denken, also ein Staat, der aus drei Teilen besteht. Wie will man denn regieren? Insofern war das auch das Ziel von Dahlberg, Arrondierungen durchzuführen. Und die weitere politische Entwicklung hat eben dazu geführt, dass eben um diesen Kern herum, dass das vergrößert werden sollte. Und da habe ich nochmal das Siegel des Staates, des Fürstprimas. Das sieht man also hier auch, das ist im Grunde das Kurmainzer Wappen. Ne? Also man sieht, der Fürstprimatialstaat hat die alten Symbole einfach weitergeführt. Da oben ist sogar noch der Kurhut, ne? Das ist ganz bemerkenswert. Und auch hier zum Beispiel das Schwert und das Kreuz, also auch ein Symbol geistlicher und weltlicher Herrschaft. Also dieses Herrschaftsgebiet hier am Untermain war der letzte geistliche Staat Deutschlands, der also bis 1814, wenn man so will, bestanden hat unter diesem letzten Kurfürsten von Mainz. Ja, dann habe ich jetzt hier eine Karte, wo man sehen kann, wie diese Arrondierungspolitik, die also Dahlberg durchgeführt hat als Verbündeter Napoleons, ich habe Ihnen ja vorhin das Bild gezeigt mit dem Kreuz der Ehrenlegion, wo man also sehen kann, wie er also als Verbündeter des französischen Kaisers auch territorial profitiert hat. Man muss sagen, also Dahlberg hängt ja aus der Zeit des Nationalismus so ein bisschen den Ruf an, er sei ein Reichsverräter gewesen. Das ist natürlich ein kompletter Unsinn, weil wir können ja einen spätabsolutistischen Herrscher wie Dahlberg jetzt nicht mit den Maßstäben des 19. oder 20. Jahrhunderts messen. Punkt ist, dass Dahlberg tief erfüllt war von einer Reichsidee, die er bezog auf das Heilige Römische Reich. Und als dieses Reich dann unterging, also er wollte das hier eigentlich nicht, aber das kam dann so, hat er große Hoffnungen gesetzt in Napoleon. Und er hat zum Beispiel auch versucht, diesen Rheinbund, also das ist dieses Gebilde hier, das da rot umrahmt ist, das wollte er umwandeln in eine Art erneuertes Heiliges Römisches Reich mit dem Kaiser von Frankreich als hoher Protektor. Und Dahlberg selbst war der Stellvertreter des Protektors in diesem Rheinbund. Und Napoleon hat Dahlberg auch begünstigt. Wie gesagt, das ist etwas, was in der nationalistischen Geschichtsschreibung ihm später auf die Füße gefallen ist, wo man allerdings heute sagen muss, das sollten und dürfen wir heute anders sehen. Also wir können diesen Menschen nicht messen, also mit den Maßstäben etwa des späten 19. Jahrhunderts und so weiter. Ne? Vorarlberg hat auch versucht, diesem Gebilde Rheinbund eine Verfassung zu verpassen. Es gab ja die sogenannte Rheinbundakte, die wollte Dahlberg ausarbeiten zu einer Verfassung, einer bundesstaatlichen Verfassung, jetzt nicht so, wie wir das haben natürlich, aber für die damalige Zeit doch recht modern. Das ist aber misslungen, vor allem, weil die großen Staaten, vor allem Bayern und Württemberg, die waren da massiv dagegen und die haben das eben verhindert und so ist aus diesem Rheinbundprojekt Dahlbergs nichts geworden. Es ist auch deshalb nichts draus geworden, weil für Frankreich dieser Rheinbund vor allem eine Art militärisches Vorfeld war. Die Rheinbundfürsten sollten vor allem Truppen stellen. Das hat Dahlberg hier auch gemacht. Also in seinem Staat wurden auch Truppen ausgehoben für die Feldzüge Napoleons. Meines Wissens ist das für Aschaffenburg noch nie systematisch untersucht worden. Einer meiner Schüler hat jetzt eine Doktorarbeit vorgelegt, die auch veröffentlicht ist, über das Großherzogtum Würzburg. Das war ja auch eine dieser Rheinbundstaaten. Also hier dieses violette Gebilde da. Und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass das Großherzogtum Würzburg in den wenigen Jahren seiner Existenz von 1806 bis 1814 Abertausende von Soldaten gestellt hat für Napoleon, die dann irgendwo in Russland oder in Spanien zum Teil jämmerlich gestorben sind. Also das ist etwas, das muss man immer wieder sehen, dass also diese Zeit war eine Zeit der Kriege, der Verheerungen. Die Länder sind ausgezehrt worden durch durchziehende Truppen. Das ist etwas, was auch hier den Staat des Fürstprimas betroffen hat. Ich habe dann hier nochmal eine schöne Karte, wo man das jetzt sehen kann, wie diese Arrondierungspolitik sich fortgesetzt hat. Also hier dieses hellblaue, das nennt sich jetzt hier Großherzogtum Frankfurt. Und das ist der Staat des Fürstprimas in neuer Form. Der Staat des Fürstprimas ist dann umgewandelt worden in ein Großherzogtum mit ihm als Großherzog. Nach seinem Tode hätte Eugène Beauharnais, der Stiefsohn Napoleons, die Nachfolge antreten sollen und dann wäre endgültig Schluss gewesen mit dieser geistlichen Staatlichkeit. Und man sieht also hier, Dahlberg hat versucht, das Beste draus zu machen. Nach dem Verlust Regensburgs hat er zum Beispiel Frankfurt bekommen, nachdem dann dieses Großherzogtum benannt wurde. Fulda hier hat er dazu bekommen. Und also zum Beispiel dieser Wurmfahrtsatz da, das gehört heute zu Unterfranken. Das war eben ist der südliche Teil der Fürstabtei Fulda. Und man sieht also hier, dass um das Main-Viereck herum und nach Norden ist schon ein Staat entstanden, der einigermaßen zusammenhängt, wo man allerdings aus heutiger Perspektive natürlich sagen muss, auf dieser Basis Staatlichkeit zu schaffen, ist natürlich ein wenig schwierig. Dahlberg hat zum Beispiel auch versucht, das gehört auch in diese Tradition der Rheinbundpolitik hinein, Napoleon wollte ja, dass diese Rheinbundstaaten Verfassungen annehmen, und zwar Verfassungen nach dem Vorbild der Verfassung Frankreichs. Diese Musterverfassung war die Verfassung des Königreichs Westfalen im Norden. Das war ein Verwandter von Napoleon, der da regiert hat. Und Dahlberg hat sich in der Tat da auch inspirieren lassen. Er hat Reformen durchgeführt. Er hat versucht, diese Landesteile zu vereinheitlichen durch Gesetzgebungsreformen. Und er hat dann auch tatsächlich 1812 im Großherzogtum Frankfurt eine förmliche Verfassung eingeführt. Also keine Verfassung, die, sagen wir mal, heutigen Ansprüchen genügen würde, aber die doch recht modern war. Und das sind allerdings Entwicklungen, die stecken geblieben sind, auch durch diese Kriegszeit, weil einfach viele Reformen nicht durchgeführt werden konnten, weil auch kein Geld da war. Übrigens, eine Sache ist vielleicht ganz bemerkenswert, das kann man bis heute feststellen in den Aschaffenburger Archiven. In der Zeit der Herrschaft des Dahlbergs gab es in seinem Staat die Zivilehe. Das ist nach französischem Vorbild eingeführt worden. Später hat man es wieder abgeschafft. Die Zivilehe kommt ja dann erst im Kulturkampf in den 1870er Jahren. Aber da kann man sehen, wie weit diese Übernahme des Vorbilds Napoleons hierzulande ging, dass man sogar, also ein geistlicher Herrscher führt hier am Untermain die Zivilehe ein. Hier übrigens das Wappen des Großherzogtums Frankfurt und da sieht man wieder die Landesteile. Also das hier ist das Mainzer Rat und das war also das Wappen des Großherzogtums, dieser letzte Staat, den Dahlberg regiert hat. Ja, hier habe ich nochmal ein schönes Bild mitgebracht. Das hängt übrigens in Schloss Versailles. Dahlberg begrüßt Napoleon 1806 in Aschaffenburg. Man sieht hier das Schloss Johannesburg und man sieht hier den Kaiser. Und Dahlberg begrüßt ihn. Er verneigt sich in demütiger Form. Das ist sozusagen, das ist in der Zeit des Nationalismus immer zum Vorwurf gemacht worden. Also ein Deutscher verneigt sich nicht vor einem Welschen, ne, sozusagen. Das war ja die damalige Begrifflichkeit. Aber er begrüßt ihn hier als Haupt des Rheinischen Bundes und er sozusagen als sein Repräsentant des Rheinischen Bundes begrüßt hier den französischen Herrscher, der mit seinen Truppen natürlich auf dem Durchmarsch ist. Man muss also immer sehen, also das heutige Unterfranken insgesamt war strategisch wichtig. Auch Würzburg übrigens, das ist der Grund, weshalb die Franzosen hier die Hand auch draufgelegt haben, dass, weil man eben dieses strategisch wichtige Gebiet sichern wollte. Ja, hier habe ich jetzt dann die weitere Entwicklung, also nach der Niederlage Napoleons wird eben dann das Untermaingebiet zusammen mit dem Großherzogtum Würzburg, also an Bayern angeschlossen. Warum hat man das gemacht? Wie gesagt, dieses Untermaingebiet war strategisch wichtig und vor allem Würzburg war es. Und die Bayern hatten ja ohnehin die Überlegung, Bayern ist ja damals von Süden nach Norden verschoben worden. Bayern hat Tirol, Salzburg und also österreichisches Gebiet, das sie vorübergehend besetzt hatten, wieder abtreten müssen. Und dafür sollte Bayern entschädigt werden. Und zwar mit einem Riesengebiet hier, also auch das heutige Südhessen. Das wollten die Bayern alles, Nordbaden und so weiter. Und das hat sich dann nicht verwirklichen lassen auf dem Wiener Kongress. Und was dann letztlich blieb, das war die frühere Bayerische Pfalz, also hier dieses Gebiet. Und dann eben das Untermaingebiet. Also das Untermaingebiet nach Bayern kommt, ist ein letztes Überbleibsel dieser Entschädigungsfrage, die also Bayern, auf die Bayern einen Anspruch hatte, als Bayern im Vertrag von Ried 1813, noch vor der Völkerschlacht bei Leipzig, übergegangen ist in das preußisch-russisch-österreichische Lager mit seiner Armee, haben die Bayern sich zwei Dinge zusagen lassen. Also erstens, dass sie souverän bleiben. Die Bayern wollten nämlich keinen deutschen Nationalstaat, sondern die wollten ein souveräner Staat bleiben. Und das Zweite war, dass Bayern sein Territorium behält und wenn es Gebiete abtreten muss, dass es dafür angemessen entschädigt wird. Und eben zu dieser Kompensationsmasse gehörte eben vor allem das heutige Unterfranken. Also der Großherzog Ferdinand von Würzburg ist ja dann auch nach Italien zurück und dann war dieses Gebiet frei. Und da war eben die Frage, was macht man damit, also mit diesem Gebiet des heutigen Unterfranken. Und da muss man ganz ehrlich sagen, aus österreichischer Perspektive war es ganz wichtig, dass hier nicht die Preußen reinkommen. Das hätte nämlich auch wäre Möglichkeit gewesen. Sie wissen ja vielleicht hier Bayreuth, Ansbach, das war ja mal brandenburgisch und das war auch eine Zeit lang preußisch. Und die Österreicher wollten verhindern, dass die Preußen hier nach Süden durchmarschieren. Und nun konnte man auch aus strategischen Gründen nicht sagen, wir setzen da zum Beispiel irgendeinen Erzherzog oder irgendwas ein, der soll das halt regieren. Da musste eine Macht hier installiert werden am Main, die nicht stark genug ist, um Großmacht zu sein, die aber stark genug ist, um andere Großmächte abzuhalten. Und das war das Königreich Bayern. Das Königreich Bayern war der drittgrößte deutsche Staat und das war dann der Kompromiss zwischen Preußen und Österreich, dass man gesagt hat, dieses ganze Gebiet und damit auch der bayerische Untermain kommt an, also der heute bayerische Untermain, kommt an Bayern, weil Bayern in der Lage ist, dieses Gebiet zu kontrollieren, ohne dass dadurch ein machtpolitisches Problem entsteht für die beiden deutschen Großmächte. Ja, hier sieht man dann nochmal diese Übergangszeit. Hier sehen Sie mal dieses Bayern, da Salzburg ist noch bayerisch. Ne? Unterfranken ist schon angeschlossen an Bayern und das sind jetzt diese Gebiete, die damals von Österreich übrigens verwaltet wurden, die dann zu Teilen weitergegeben wurden an das Königreich Bayern. Und das ist dann die endgültige Territorialordnung. Also Bayern sieht ja heute ungefähr immer noch so aus wie 1815. Und das ist, wobei die Karte ist jetzt eigentlich 1819. Der frühere Landkreis Alsenau ist erst ein bisschen später an Bayern gekommen. Auch Miltenberg war ja mal hessisch und so für ein paar Jahre. Also das ist jetzt die endgültige Grenzziehung, wie sie dann 1819 verwirklicht war. Und wenn Sie mich jetzt fragen, Ja, wie ist das mit Franken und wie ist das jetzt mit Bayern? Also wir haben ja heute gehört, es gibt fränkische Bezüge am Untermain, die also auch weiter zurückreichen. Aber es ist natürlich richtig. Also wenn man um 1800 jemanden hier gefragt hätte, ob er ein Franke ist, der hätte gar nicht gewusst, was das ist. Ne? Also genau wie der Bamberger übrigens. Ne? Das ist klar. Also die fränkische Identität ist immer sehr lokal auch. Ne? Es ist nun so, dass also die Zugehörigkeit des Untermaingebiets zu Bayern war die Frage, was machen wir jetzt eigentlich damit? Ne? Und in München ist dann entschieden worden, dass dieses Gebiet eben zu dem dann sogenannten Untermainkreis kommt. Das war die ursprüngliche Bezeichnung für das, was heute Unterfranken ist, also Untermainkreis. Und da ist dieses Gebiet eingegliedert worden und das war auch zum Teil ein bisschen ruppig. Also da gibt es dann auch Beschwerden aus Aschaffenburg, jetzt kommen die Bayern und hier gibt es doch so eine schöne Universität, die Karls-Universität, hier gleich um die Ecke, ne? Jetzt machen die einfach zu und so. Ne? Es gab hier ein eigenes Priesterseminar, also alles aus dieser Kurmainzer Zeit. Also vieles, was der Dahlberg hier angesiedelt hat, ist dann zugemacht worden. Und das hat natürlich die Aschaffenburger nicht erfreut, um das mal so zu sagen. Das Ganze hat sich allerdings verbessert dann unter Ludwig dem Ersten. Ludwig der Erste, der ja auch der eine hessische Mutter hatte, der mutmaßlich auch unseren Dialekt hier selber gesprochen hat. Das war nämlich kein Bayer. Ludwig der Erste hatte Sympathie für diesen Teil seines Königreiches. Deswegen hat er auch drüben im Schloss Johannisberg gewohnt. Und er hat dann vor allem auch veranlasst, dass die Bezeichnungen für die Kreise, also heute Regierungsbezirke, verändert wurden. Und so wurde aus dem Untermainkreis wurde auf einmal der, wie es damals hieß, Kreis Unterfranken und Aschaffenburg. Und das ist etwas, da muss ich sagen, als Aschaffenburger Patriot bedauere ich das bis heute. Diese Bezeichnung, Kreis oder Regierungsbezirk Unterfranken und Aschaffenburg, das gab es bis in die 1930er Jahre. Und dann sind die Nazis auf die Idee gekommen, das abzuschaffen. Und dann hieß das ursprünglich Kreis Mainfranken. Das war nämlich die Bezeichnung des Gaues. Die NSDAP hatte einen Gau Mainfranken und diesen Namen haben sie übertragen auf den Kreis Unterfranken und Aschaffenburg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als Bayern befreit war und als man die neue bayerische Demokratie aufgebaut hat, hat man dann leider das nicht mehr wiederhergestellt, diese Doppelbezeichnung. Und das finde ich meine, mir ist klar, bürokratisch ist immer schwierig, ist alles so lang und so. Ne? Aber was man an dieser Bezeichnung Unterfranken und Aschaffenburg ganz deutlich sehen kann, das ist, dass Ludwig I. bewusst war, dass diese Gegend hier eine eigene Tradition hat. Und das, sagen wir, so viel Einsicht in regionale Traditionen gibt es möglicherweise heute in München gar nicht mehr. Aber Ludwig I. hatte die. Und das ist eben etwas, wo man sehen muss, damals ist anerkannt worden, dass eben diese Region hier, dass das ja eigentlich keine Franken sind. Trotzdem ist es so, dass die Untermainer, die von der Unruf, wie man so schön sagt, die sind natürlich auch nach Unterfranken hineingewachsen. Das hängt vor allem zusammen mit dem Bistum Würzburg. Weil kirchlich wurde eben das Untermaingebiet an dem Bistum Würzburg eingegliedert. Und hier hat vor allem, muss man sagen, also die katholische Kirche hat ja objektiv viel Nation Building geschaffen. Auch die evangelische Kirche übrigens natürlich. Das wurde in die bayerische Landeskirche eingegliedert. Also hier ist eine Menge passiert. Und man muss deswegen auch sagen, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Das ist das letzte Dokument, das die Auflösung des Erzbistums Mainz besiegelt, 1821. Das Domkapitel des Erzbistums Mainz saß nämlich drüben in der Stiftskirche, da hatten die noch ihren Sitz. Ja, also das ist, damit will ich es mal bewenden lassen. Wer es mal genauer nachlesen will, ich habe da mal einen Aufsatz geschrieben, der den Würzburger Diözesan-Geschichtsblättern erschienen ist, da kann man das alles ausführlich nachlesen. Ich will eine schließen mit einer ganz kurzen Geschichte. Als ich hier aufgewachsen bin in den 70er Jahren, wenn man damals uns Kinder gefragt hat, was wir für welche sind, dann haben wir immer gesagt, wir sind Bayern. Das hing zusammen mit Hessen nebendran. Also das war die Abgrenzung zu Hessen. Und als ich dann zur Bundeswehr kam, da war ich eine Zeit lang in München stationiert. Und wenn ich gesagt habe, ich bin ein Bayer, da haben mich die Altbayern immer ausgelacht. Ne? Als ich dann in Würzburg studiert habe, dann wurde mir da auf einmal beigebracht, ich hätte ein Franke zu sein. Und das war mir durchaus neu, das muss ich also ganz ehrlich sagen. Und gut, ich habe mich dann verfrankt, das stimmt schon. Ich habe ja auch eine Unterfränkin geheiratet aus Schweinfurt. Aber man kann darin sehen, also diese Eigenständigkeit unserer Heimat hier, das hat sich gehalten. Und ich meine auch, dass das etwas ist, was erhaltenswert ist. Und damit bin ich am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne noch zur Verfügung.
Dann erstmal vielen, vielen Dank und gibt es Fragen?
Ach, da. Ja, noch mal eine kurze Frage. Vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Ich bin kein Historiker. Sie sagten einerseits, dass für den Dahlberg immer Aschaffenburg die Hauptstadt war. Mhm. Und dann kam mal eine Folie mit dem Großherzogtum Frankfurt. Ja. Wo Frankfurt ganz fett eingezeichnet war, Aschaffenburg unter ferner liefen.
Ja.
Wie hängt das zusammen?
Also das hängt damit zusammen, dass tatsächlich, also die Frankfurter waren ja immer eine freie Reichsstadt gewesen. Und dass die dann diesem Dahlbergstaat eingegliedert wurden, das wollten die Frankfurter Patrizier nicht. Und vor allem, der war ja auch katholisch und die waren evangelisch und so. Das waren alles so konfessionelle Dinge auch. Und Dahlberg hat dann, um die zufriedenzustellen, hat er erstens dann gesagt, wir nennen das Ding Großherzogtum Frankfurt, das wollten auch die Franzosen so. Und dann wurde auch tatsächlich Frankfurt offiziell zur Hauptstadt erklärt. Nun war das allerdings so, dass die Frankfurter, also wo hätte der denn da wohnen sollen, da gab es kein Schloss und nichts. Ne? Also das Frankfurt war ja immer eine Reichsstadt gewesen und da gab es keine Repräsentationsmöglichkeiten für einen Fürsten. Und Dahlberg ist dann immer mal wieder pflichtschuldigst hingefahren, hat er seine Honneurs gemacht gegenüber den Frankfurter Patriziern, hat sich auch bemüht, die alte Stadtverfassung, da hat er gar nicht so viel verändert, weil er nämlich da Widerstand befürchtet hat. Und die Hauptstadt, also die wahre Hauptstadt, blieb aber Aschaffenburg. Das kann man auch daran sehen, dass die Gesandten, die also diplomatische Beziehungen unterhielten zum Staat des Fürstprimas, die saßen immer noch hier in Aschaffenburg. Ne? Die sind nicht nach Frankfurt gegangen, weil der Großherzog war eigentlich meistens hier. Und also insofern ist diese Hauptstadtfunktion, also faktisch blieb Aschaffenburg die Hauptstadt bis zum Schluss. Und als 1813 nach der Völkerschlacht bei Leipzig dann Dahlberg Aschaffenburg verlassen hat, er ist ja dann in sein Bistum Konstanz, also das gehört ihm politisch nicht mehr, aber war da noch Bischof, da ist er hingefahren und da brach er auf aus Aschaffenburg, also aus seiner Residenzstadt und aus seiner eigentlichen Hauptstadt. Sie wissen vielleicht auch, das Herz von Dahlberg ist ja beigesetzt in der Stiftskirche. Und das ist eine alte Praxis bei geistlichen Fürsten oder auch bei weltlichen Fürsten so gewesen. Es gibt ja diesen Bibelspruch, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und das ist etwas, was man hier sehen kann. Dahlberg war ja auch, das war einer seiner Titel, Erzbischof von Regensburg. Dort ist ein Körper begraben. Da ist also bis heute auch ein Grabdenkmal von ihm. Aber er hat verfügt und das ist eine Tradition, die er neu gestiftet hat. Das gab es vorher nicht, dass sein Herz nach Aschaffenburg kommt. Und das kann man ja immer noch sehen, diese Herz. Ding. Und da hat also, daran kann man sehen, wie sehr er an dieser Stadt gehangen hat.
So, gibt es noch weitere Fragen?
Herr Professor, vielen Dank für das Referat, das war toll, dass Sie diese Eigenständigkeit so herausgearbeitet haben. Es ist richtig vom Bewusstsein her, dass wir uns immer benachteiligt fühlen von Bayern. Ne, so Schwanzhaar des Bayerischen Löwen und so weiter. Ja. In der Gegenwart hat uns das aber immer sehr genützt, diese Stellung. Und zwar in Frankfurt, wenn Sie zur Petra Roth gefahren sind, Aschaffenburg gehört zur Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Ja. Ihr seid dabei, die haben uns unheimlich aufgenommen. Und in den letzten 30 Jahren waren die Bayern immer darauf bedacht, dass Aschaffenburg gut bedacht wird. Ja. Diese Technische Hochschule in Aschaffenburg, es war die letzte Technische Hochschule, da haben sich 40 Städte beworben, die sind nach Aschaffenburg gekommen. Ja. Und als der Ministerpräsident Stoiber im Jahre 2000 das große Denkmal eröffnet, hat er gesagt, ihr seid uns besonders wichtig. Mhm. Und wir haben auch jetzt wieder 60 Millionen bekommen für die Technische Hochschule. Ja. Was ich damit sagen will, für mich war sehr interessant, diese Twitter-Rolle auf der einen Seite in der Gegenwart. Das kann sein. Also als wir die große Grünewald-Ausstellung zum Beispiel hatten, mit 90.000 Gästen, haben wir die Verspottung von Grünewald nicht bekommen. Obwohl sich der bayerische Ministerpräsident eingesetzt hat. Aber die Museumsleute haben gesagt, das geht nicht nach Aschaffenburg. Aber heute nützt uns das unglaublich und vor allem in den letzten 30 Jahren. Wir haben nur davon profitiert, weil wir hochgeschätzt sind in Frankfurt und weil wir hoch jetzt eingeschätzt werden in Bayern auch. Aber vielen Dank für das Referat.
Ja. Nee, vielen Dank. Also das ist hervorragend. Also wenn das so ist, man muss vielleicht auch eines sagen, es gab in den 50er, 60er Jahren, gab es mal so Pläne einer sogenannten Bundesreform. Da sollten die Landesgrenzen verändert werden. Und da hat damals das Land Hessen gesagt, wir wollen den Untermain. Und da hat damals die Regierung in München gesagt, mir gäbe nichts. Ne? Ich habe den Eindruck, dass tatsächlich da begann dann ein Umdenken, weil man gemerkt hat, da, die Gegend, die ist so, also wirtschaftlich hätte es vielleicht sogar Sinn gemacht, ne? Aber möglicherweise hängt es damit zusammen, dass man in München erkannt hat, man muss das politisch durch Förderung bei Bayern eben auch halten. Ja.
Herr Professor Stickler, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sehr informativ und ich habe sehr viel gelernt. Ich selbst komme aus Hessen, ich komme aus Gründau. Ich kann also mit dem Fahrrad ganz leicht hier nach Aschaffenburg fahren. Und tatsächlich auch mein Hausarzt, der ist in Aschaffenburg. Und also ich bin in dieser Stadt sehr verbunden. Ich habe jetzt eine Frage. Mir ist aufgefallen, gerade so als Jugendlicher, wenn ich die Zeitung gelesen habe, da hat Aschaffenburg sportlich, also ich sage jetzt mal im Fußball oder auch im Volleyball, immer zu Hessen gehört. Das heißt, Aschaffenburg hat in der Hessenliga gespielt. Ja. Sie haben jetzt auch immer wieder die Zeitgeschichte anklingen lassen. Können Sie mir das erklären, wie das zusammenhängt?
Ja, da gibt es einen ganz einfachen Grund. Also dadurch, dass Aschaffenburg so weit im Nordwesten liegt, war es für die Vereine hier schlicht und ergreifend günstiger, in Hessen zu spielen, weil da mussten sie nicht bis ganz nach Südbayern fahren. Ne? Und das hat also im Prinzip, also ich kann mich auch daran erinnern, also Viktoria Aschaffenburg und so, ne? Die mich hat es damals auch schon befremdet, muss ich sagen. Ne? Aber da sind immer auch wirtschaftliche Gründe angeführt worden, dass die Sportvereine gesagt haben, damals, das ist einfach besser für uns, dann sind die Fahrten nicht so weit und es ist geografisch näher. Im Grunde ist das ein ähnlicher Pragmatismus wie das, was wir heute gehört haben, dass viele Aschaffenburger eben im Rhein-Main-Gebiet arbeiten und so, ne? Also da merkt man tatsächlich, dass es neben dem Politischen, wo die Zugehörigkeit Aschaffenburgs zu Bayern eindeutig ist und auch von niemandem in Frage gestellt wird, Bindungen gibt, die nach Westen reichen und wo man eben halt immer noch sieht, dass diese historische Ausrichtung nach Westen ist auch, sagen wir mal, durch die Zugehörigkeit zu Bayern nicht wirklich umgedreht worden, sondern diese historische Prägung ist dauerhaft geblieben.
Vielen Dank.
Kann man mich hören? Ja.
Ja.
Können Sie uns bitte noch ein paar historische Erläuterungen geben zu dem Begriff Kurfranken, der ja jetzt auch verstärkt hier am Untermain gehandelt wird?
Ja, was sage ich jetzt? Also in diesem Aufsatz, den ich hier da an die Wand geworfen habe, da habe ich dazu auch mal was geschrieben und ich hoffe, dass mir im Landkreis Miltenberg da keiner böse ist. Also als Historiker muss ich wirklich sagen, fand ich den Begriff, also das ist wirtschaftlich und so weiter und von der Profilierung dieses ist es verständlich, aber als Historiker muss man natürlich ein paar Fragezeichen machen. Also zum einen, wie gesagt, historisch ist ja auch der Landkreis Miltenberg nicht fränkisch gewesen. Heute ist er es natürlich. Ne? Und es hat ja auch nie ein Kurfürstentum Franken gegeben. Ne? Also das sind natürlich Kurlande hier gewesen und die Tradition gibt es natürlich, reicht bis in die Gegenwart. Aber es ist natürlich diese Kombination von Kurfürstentum und Franken. Damit habe ich als Historiker meine Probleme. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das passt eigentlich nicht. Es kommt jetzt etwas Landsmannschaftliches noch hinzu. Das Kurfranken schreibt sich ja mit CH. Und es hängt damit zusammen, dass es noch ein anderes Kurfranken gibt, und das sind nämlich die Bäder im nördlichen Unterfranken. Die haben sich nämlich vor dem Untermain den Namen Kurfranken gesichert, und da meint eben Kur nicht Kurfürstentum, sondern dass man auf die Kur geht. Ne? Also Kurfranken mit K wäre für mich noch erträglicher gewesen, obwohl es die Schreibweise mit CH tatsächlich in den alten Quellen gibt. Bloß bei uns hier macht das ein Problem. Also wie ich von Gymnasiallehrern, die bei mir studiert haben, weiß, gibt es nämlich nicht wenige, die hier nicht Kurfranken, sondern Schurfranken sagen. Und da wird es dann völlig absurd. Also ich habe da etwas polemisch geschrieben in diesem Beitrag. Also da können wir doch sehen, also dass vielleicht auch Werbemanager vielleicht ab und zu mal Historiker fragen sollten. Also wie gesagt, ich habe für alles Verständnis, aber als Historiker finde ich diesen Begriff Kurfranken immer noch ein wenig unglücklich.
Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ein kleines Bonbon nur noch so als Anmerkung. In den 70er Jahren, als die Viktoria Aschaffenburg in Südhessen spielte, hat man eine Zeitung, es war nicht das Main-Echo, so schön geschrieben, die Viktoria aus dem Südhessen-Städtchen Aschaffenburg.
Ja, ja.
Aber das war jetzt nicht das Eigentliche, was ich sagen wollte. Mir war es als Nichthistoriker nicht klar, dass Napoleon und Dahlberg nicht nur zufällig Zeitgenossen waren, sondern dass es da eine Bindung gab. Ja. Und die haben sich ja sogar mal unten am Main getroffen, da gibt es auch noch ein Gemälde davon. Offenbar, und sie sagten, das ist nie so richtig erforscht worden, hat der Dahlberg Truppen zusammengestellt, ob er da jetzt Spessartbauern zusammengetrieben hat oder Aschaffenburger, ob die zwangsverdonnert worden sind, ich weiß das nicht. Sie sagten, es ist nicht so richtig erforscht, bei den Würzburgern weiß man es eher. Das wäre doch mal, Sie können ja Dissertationen vergeben, ein Forschungsgebiet, mal zu gucken, was denn der Dahlberg und der Napoleon wirklich miteinander zu tun hatten, wie weit das gegangen ist und was da alles getrieben wurde.
Also es gibt über Dahlberg mittlerweile sehr viel Literatur, also hier in Aschaffenburg ist ja auch einiges gemacht worden, der Herr Spieß hat ja dazu veröffentlicht, aber es gibt zum Beispiel auch jetzt eine große Biografie über Dahlberg. Der Kollege, der das geschrieben hat, mit dem habe ich ja mal unterhalten, der hat also sämtliche Archive durchforscht, hat dann auch gesagt, also man kommt da nicht wesentlich weiter. Die Sache mit diesen Truppenstellungen, das ist etwas, was auch bei uns in Würzburg jetzt ein gewisses Problem darstellt. Die Tatsache, dass diese Truppen auf der Seite Napoleons gekämpft haben, hat dazu geführt, dass es nach 1815 praktisch keine öffentliche Traditionspflege gab. Weil da hat man sich im Nachhinein dafür geschämt, weil das waren ja Truppen, die haben, also im Sinne der nationalen Perspektive, haben die für den Feind gekämpft. Ich weiß nicht, ob Sie das Denkmal auf dem Karolinenplatz in München kennen, die Erinnerung, also das Denkmal für die 30.000 Bayern, die in Russland gefallen sind. Und das hat Ludwig I. gemacht, und da steht dann drauf, auch sie starben für des Vaterlandes Befreiung. Ne? Das ist natürlich geschichtliche Konstruktion, die so nicht stimmt. Ne? Aber das ist der Grund, weshalb zum Beispiel hier bei uns in Unterfranken die Erinnerung an diese Menschen, auch die da gefallen sind, ne? das ist ganz unterentwickelt. Also mein Schüler, der hat da nach Grabsteinen gesucht, da findet man kaum noch was. Und das ist der Grund, weshalb das so schwer zu erfassen ist, weil es da kaum noch Quellen dazu gibt. Ne? Ist auch im Zweiten Weltkrieg eine Menge zerstört worden, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch bei uns die Archivbestände in der Residenz, da ist vieles weg heutzutage. Tage, und das macht die Sache sehr schwierig. Aber das ist ein Kapitel unterfränkischer Geschichte, das viel zu wenig beachtet wird. Also diese Region, also die Gesamtregion als Aufmarschplatz im Grunde für Frankreich und als Rekrutierungsreservoir für Truppen für die Große Armee.
So, dann würde ich sagen, wir machen schon fast weiter. Die ersten Arbeitsaufträge an weiterführende Forschungsarbeit gehen ja schon ein. Als Mackert sage ich immer zu Fußballthemen lieber nichts. Und Herr Stiegler, vielen, vielen Dank. Einen kurzen Moment noch. In Aschaffenburg, wir haben ja gemerkt, wir haben viele verschiedene Einflüsse und wir haben ein bisschen das Hessische. Das Gute ist, dass sich das auf vieles gut auswirkt, zum Beispiel auf Trinkkultur. Wir haben den hessischen Äppelwoi, wir haben bayerisches Bier, da können Aschaffenburger eben auch immer sehr emotional werden. Aber da Sie ja schon so schön gesagt haben, Sie sind mittlerweile verfrankt, haben wir jetzt sowas für Sie als kleines Dankeschön. Und zwar wird in Aschaffenburg tatsächlich auch Wein angebaut an vielen Stellen. Man sieht es besonders gut am Pompeianum und da haben wir jetzt für Sie einen Pompeianerwein als herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Also das freut mich ganz toll. Vielen Dank.